herzlich willkommen zur Frühlingssendung von KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Bereits im Februar hat uns die Sonne schon frühlingshaft verwöhnt. Der Frühling hat einen Frühstart hingelegt.
Und doch war der Winter kaum da. Frühling im Februar? Das ist doch irgendwie unnatürlich. Sind das die Vorboten des Klimawandels? Ist die Natur schon aus dem Gleichgewicht geraten?
Wir schauen mal auf das Oldenburger Land in unserer Sendung. Auf der Suche nach Experten und Gesprächspartnern sind wir auf den NABU, den Naturschutzbund, gestoßen. Aus der Ortsgruppe Fahre sind heute bei uns zu Gast Martin Heinze, Sprecher der Klimaschutz AG, des NABU Oldenburger Land, und Dr. Hans-Peter Boos, Umweltbeauftragter der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde in Fahre. Herzlich willkommen bei uns im Studio von O1.
Moin, moin.
Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielking. Sie haben KR 55 eingeschaltet, das Kirchenradio bei Oldenburg 1. In unserer Sendung gehen wir heute hinaus in die Natur. Winter AD, Frühling so zu früh, so war jedenfalls unser Gefühl. Der Klimawandel scheint auch in diesem Jahr das Oldenburger Land mehr als erreicht zu haben. Ist das schlimm? Ist es 5 vor 12 mit dem Klimawandel oder gar 5 nach 12?
Bei uns im Studio sind Martin Heinze für den Naturschutzbund NABU und Hans-Peter Boos von der Evangelischen Kirchengemeinde Fahre. Beide sind umweltpolitisch sehr engagiert und fit. Herr Heinze, Herr Boos, ist der Klimawandel im Oldenburger Land bereits angekommen und woran lässt sich das festmachen?
Ja, wir sehen das eigentlich gerade jetzt auch wieder an dem relativ warmen Winter. Wir sehen es daran, dass der Winter feuchter ist als sonst, was auch der Landwirtschaft große Probleme macht. Und ich erinnere mich an einen Vortrag, den ich in den 90er Jahren gehört habe vom Deichhauptmann des Landes Bremen, der also die Landwirtschaft auf diese Probleme vorbereitet hat. Und jetzt treten sie ein. Es ist also vorhersehbar gewesen und man muss sagen, der Klimawandel ist da.
Seit wann ist er da? Es ist ja eigentlich ein Prozess. Woran macht man es fest?
Das ist immer schwierig festzustellen, wann der Klimawandel eingesetzt hat. Es gibt zunehmende Evidenzen, dass er da ist, aber man kann keinen Zeitpunkt festlegen. Im letzten Jahr war es sehr gut vom Chef des Landvolks festgestellt, der sagte, im letzten Jahr konnten wir nicht auf die Felder. In diesem Jahr brauchen wir nicht auf die Felder. Das Jahr vorher war zu nass, das letzte Jahr war ein Dürrejahr. Das sind ganz deutliche Anzeichen. Manche Zeichen vorher, die kann man auch zu Wetteranomalien zählen, das ist noch nicht unbedingt beweiskräftig.
Wie würden Sie denn generell die Lage einschätzen? Wo befinden wir uns? 5 vor 12, 5 nach 12? Pessimistisch, optimistisch?
Ich plädiere für 5 nach 12, denn weltweit gesehen sind wir schon dort, dass wir einzelne Kipppunkte sehen, wie sie auch beispielsweise seit den 80er Jahren angekündigt sind. Das ist also jetzt beispielsweise das Abschmelzen des Antarktiseises, das Abschmelzen des Grönlandgletschers und das Auftauen des Permafrostbodens in Asien. Und das sind Punkte, vor denen die Klimaforscher immer gewarnt haben und die jetzt eintreten. Ich würde also ganz deutlich sagen, wir sind 5 Minuten nach 12.
Der Naturschutzbund NABU setzt sich natürlich schon seit vielen Jahren für die Erhaltung und Bewahrung der Schöpfung ein. Wie kam es denn in Varel dazu? Gab es irgendeinen Anlass, dort eine Kreisgruppe zu gründen, einen Kreisverband zu gründen? Oder war das einfach im Zuge einer Verbreitung der Umweltschutzgruppe nötig?
Seit etlichen Jahren gibt es die Aktion, der NABU kommt. Da wird von der Geschäftsstelle in Oldenburg aus versucht, möglichst in aller Breite des Oldenburger Landes NABU-Ortsgruppen einzurichten. Und so war es 2012, dass etliche Veranstaltungen stattfanden. Und die Frage war, gibt es jemanden, der in Varel den Hut aufsetzt? Dann war ich es, der den Finger gehoben hat. Und seit 2012 gibt es die NABU-Ortsgruppe Varel.
Was hat Sie bewogen, den Finger hochzuheben, Herr Heinze?
Erstens gab es niemand anderen. Und zum Zweiten bin ich Führungs- und Leitungsgewohnt, ist also kein Problem für mich. Und drittens bin ich natürlich inhaltlich engagiert, schon seit meinen Studientagen.
Dann ist es ja zu der engen Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde gekommen. Gibt es da ein ganz besonders konkretes Projekt oder mehrere konkrete Projekte, die daraus entstanden sind?
Hans-Peter Boos hat versucht, mich zu werben für seine kirchliche Umweltgruppe, hat aber dann irgendwann erkannt, dass es besser ist, wenn er zu mir kommt.
Ja, es gab da schon eine Zusammenarbeit mit dem NABU noch vor meiner Zeit. Und das war die Aktion Lebendiger Friedhof. Der Fahreler Friedhof ist dort gemeinsam mit dem NABU als Rückzugsort für Insekten und für Vögel, für Kleintiere aktiviert worden, besser ausgestattet worden. Und dieses Projekt haben wir gemeinsam im letzten Jahr noch einmal aufgegriffen. Wir haben den Bereich rund um die Schlosskirche in Varel als Rückzugsgebiet für Vögel und Insekten aufbereitet.
Bei dem lebendigen Friedhof möchte ich nochmal nachfragen. Heißt das, es gibt vielleicht ein Faltblatt oder Hinweise, man möge nicht immer nur eine Steinplatte legen, man möge nicht immer nur Granulat streuen, sondern offene Bereiche haben, man möge gemischte Sträucher haben, frei wachsende Hecken. Wie sieht sowas aus? Lebendiger Friedhof ist ja schon mal ein kurioser Titel.
Es gab früher einmal Faltblätter, die am Friedhofseingang ausgestellt waren. Von denen gibt es keine mehr. Es gibt ein Mustergrab mit ökologisch sinnvoller und angepasster Bepflanzung. Das allerdings hat nur die wenigsten in Varel überhaupt animiert, dem nachzueifern. Es dominieren Eisbegonien und Kies zu unserem großen Leidwesen. Und da braucht es, glaube ich, noch einige Jahre oder gar Generationen, bis sich da ein vernünftiges Verhältnis zur Natur einstellt.
Ist die Bilanz also dieses Projektes eher ein bisschen ernüchternd oder sehen Sie auch an der Gestaltung der Natur, dass sich da durchaus auch Räume für die Insekten und Vögel gebildet haben? Wie würden Sie ja so eine kleine Bilanz ziehen?
Also über den Friedhof zu spazieren macht schon Spaß, denn wir haben eine sehr ausgeprägte, diversifizierte Vogelwelt. Es hängen schließlich auch 60 Nistkästen da, die wir kontrollieren. Da braucht kein Höhlen- und Halbhöhlenbrüter jammern. Es ist Angebot für alle da. Und das hört man dann auch im Frühling sehr deutlich. Dazu gibt es noch Kästen für Fledermäuse. Naja, wer geht nächtens auf den Friedhof, um jetzt Fledermäuse zu erleben? Aber von dort aus streifen sie ja auch in die umliegenden Gärten.
Und an der Schlosskirche, ist es dann ein Fledermausprojekt?
Nein, an der Schlosskirche hat der NABU im Turm einen Nistkasten für Turmfalken eingebaut. Nur der Turmfalke hat nicht erkannt, bis heute leider nicht, was für eine schöne Wohnung wir ihm da geboten haben oder auch noch bieten. Er wohnt lieber bei einem NABU-Kollegen im Vorort Varel-Moorhausen.
Das Team von Kaya 55 begrüßt Sie zur März-Sendung. Gefühlt ist der Frühling schon da und hat den Klimawandel gleich mitgebracht. Was ist da jetzt zu tun? Antworten suchen wir bei unseren Studiogästen, den Umweltexperten Martin Heinze und Hans-Peter Boos.
Herr Heinze, in der Vorbereitung hatten Sie mir ein Papier geschickt. Darüber steht Forderung zur Klimaschutzgesetzgebung. Besonders gefallen, neben den vielen Punkten, hat mir aber das Zitat, das Sie voranstellen, es wurde schon alles gesagt, aber viel zu wenig getan. Wie kriegen wir nun die Leute dazu, dass mehr getan wird?
Das ist mein Problem schon jahrelang. Also die Leute wissen, dass es den Klimawandel gibt. Die Leute wissen, dass man was dagegen tun sollte, aber sie beziehen das nicht auf sich und ihr eigenes Handeln. Und Leute zu eigenem Handeln zu bewegen, ist ungeheuer schwer.
Was hat der NABU da für Ziele sich auf die Fahnen geschrieben?
Naja, die Generallinie des NABU ist, wir sind für eine Energiewende, was letztlich heißt, bis 2050 muss dekarbonisiert sein, wie das die Pariser Verträge auch vorsehen, aber es soll naturverträglich sein. Und da liegt das Konfliktfeld unter Umständen, dass sich hier Notwendigkeiten der Energiewende beißen mit dem Wunsch, bestimmte Arten zu schützen, die vielleicht sonst unter das Windrad geraten.
Dekarbonisiert, können Sie noch was dazu dem Begriff sagen?
Die Gesellschaft muss weltweit aussteigen aus den fossilen Energieträgern. Das heißt, raus aus der Kohle, raus aus dem Öl und raus aus dem Erdgas. Und das ist eine gewaltige Aufgabe. Und das auch noch vor dem Hintergrund, dass wir gerade auch noch aus der Kernenergie aussteigen. Aber es müsste zu schaffen sein. Es ist einfach auch notwendig, dass wir das schaffen.
Sie werben ja auch für den Energiedreisprung. Können Sie uns ein bisschen auf die Sprünge helfen, was Sie damit meinen?
Ja, die CO2-Emissionen einer Person setzen sich ungefähr zu 60% zusammen aus Emissionen aus dem energetischen Bereich und noch zu 40% aus dem Bereich Konsum, Infrastruktur und so weiter. Darüber kann ich nur wenig Aussagen machen. Da geht es zum Beispiel um Fleischessen. Ich konzentriere mich auf den energetischen Bereich. Und da kann ich ganz deutlich sagen, in den drei großen Sektoren des energetischen Bereiches, nämlich Strom, Wärme und Mobilität, kann ich heute schon CO2-frei werden, wenn ich das will. Und ich muss bereit sein, da, wo ich es noch nicht gleich sofort kann, zu kompensieren.
Wodurch?
Es gibt verschiedene Kompensationsagenturen, die sind auch von Stiftung Warentest gerade vor einem Jahr getestet worden, die erledigen das für einen, die rechnen einem aus, was ich für CO2 emittiere bei einem Flug nach London, und das kostet ungefähr 10 Euro und diese 10 Euro werden investiert in Projekte in Entwicklungsländern, sei es effiziente Öfen, sei es Wasserkraftwerke in Nepal, die verhindern, dass Entwicklungsländer noch diese Stufe der Kohlekraftwerke überhaupt einschalten. Ich kann auch meinen jährlichen Autoverkehr kompensieren. Ich kann auch das Gas kompensieren, was ich im Moment noch verheize. Ich kann auf diese Weise auf CO2 null kommen.
In Ihrer gemeinsamen Arbeit, wo treffen Sie da auf Widerstände?
Widerstände kann man eigentlich nicht so sagen, sondern es ist das Beharrungsvermögen oder das den Willen vom Althergebrachten nicht abzuweichen. Das haben wir schon immer so gemacht. Und was allerdings besonders schlimm im Augenblick aus meiner Sicht noch ist, man hört den Ruf nicht, man hört die Nachrichten nicht. Und das führt beispielsweise dazu, dass wir im Automobilverkehr immer noch höhere CO2-Ausstöße bekommen. Warum? Wir fahren immer größere und immer schwerere Autos.
Der Jugend gehört ja die Zukunft. Wie kann man die mitnehmen? Wie gelingt Ihnen das? Haben Sie da Strategien, Menschen auf diesen Weg zu setzen, dass sie merken, wir müssen da auch einen anderen Weg beschreiten?
Ja, das versuchen wir. Also ich habe am nächsten Dienstag einen Termin in einer Konfirmandengruppe in Fahre, wo ich etwas erzähle über die Wegwerfgesellschaft und ja eigentlich über den ökologischen Fußabdruck. Wir haben ja auch das Problem, dass wir immer neue Konsumartikel bestellen oder kaufen. Es ist ja so einfach heute, das neue Handy muss innerhalb eines Jahres dann wieder auf dem Gabentisch liegen. Und ich möchte da den jungen Leuten eben klar machen, dass wir über unsere Verhältnisse leben auf der Erde, dass wir unsere Ressourcen überstrapazieren. Und wenn wir so weitermachen, dann ist irgendwann sind die natürlichen Ressourcen erschöpft. Und die Wirtschaft, die wir heute global haben, fährt gegen die Wand.
Ein junges Mädchen macht seit Wochen Schlagzeilen, Greta Thunberg aus Schweden. Fridays for Future, haben Sie in Farel auch den Augenmerk darauf? Gibt es das bei Ihnen? Oder dann Parents for Future, habe ich jetzt gehört, dass dann auch die Eltern sich engagieren können?
Also ich habe zunächst noch was zu ergänzen. Ich bin auch von der NABU-Jugend in Oldenburg eingeladen worden, einen Vortrag zu machen, was kann ich persönlich gegen den Klimawandel tun. Ich bin ganz froh, dass ich bei den Jugendlichen und Kindern noch ganz gut angekommen bin. Ansonsten ist Greta Thunberg natürlich im Moment der Star der Zeit. Felix Finkbeiner ist leider mit seiner Organisation Plant for the Planet fast in den Hintergrund gerutscht. Greta Thunberg erreicht allerdings, soweit ich das sehen kann, leider Farel bis heute nicht. Sie hat allerdings Zetel erreicht, da war eine kleine Demo, da waren allerdings mehr Eltern als Kinder dabei, aber es fängt ja irgendwo immer irgendwie an. Und ich habe auch einem der Elternteile, den ich kenne, angeboten, mit NABU-Materialien zu unterstützen, wo dann auch wirklich drin steht, was man persönlich machen kann. Es ist natürlich erstmal eine wohlfeile Geschichte, die herrschenden Eliten anzuklagen, dass sie nichts tun. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber man wird eigentlich glaubwürdiger, wenn man bei sich selbst auch anfängt.
Willkommen bei KR 55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Heute in unserer Sendung sind wir dem Klimawandel auf der Spur.
Der NABU-Fachmann Martin Heinze und der Kirchenumweltmann Hans-Peter Boos sind unsere Gäste. Und nun ist die Bewahrung der Schöpfung ein wichtiges Thema in Kirche von Hause aus. Und die Kirchengemeinde Farel hat natürlich jetzt mit Ihnen nochmal einen besonderen Akzent draufgesetzt. Wie nehmen Sie das wahr? Wie ist das in den umliegenden Kirchengemeinden bei Ihnen? Auch ein wichtiges Thema?
Nein, leider noch nicht. Die Oldenburgische Landeskirche hat 2009 ein Thesenpapier verfasst zu diesem Thema, hat 2012, 2013 ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellen lassen, auch mit Untersuchungen von Häusern in den einzelnen Gemeinden. Und dann war anschließend die Frage, wie wird das jetzt umgesetzt? Es wird so viel schönes Papier erzeugt auf diesem Sektor, aber man muss auch etwas tun. Und ich habe mich dann in der Kirchengemeinde Farel, in der ich bis dahin noch nicht aktiv war, angeboten, das Amt des Umweltbeauftragten zu übernehmen. Und wir sind dann 3 Jahre später auch die erste Kirchengemeinde im Oldenburger Land gewesen, die zertifiziert wurde. Nach dem Umweltmanagement-System Grüner Hahn, das also in vielen anderen Ländern schon sehr weitgehend eingeführt ist. Aber in Oldenburg sind es, glaube ich, inzwischen 3 Kirchengemeinden, die zertifiziert sind und die sich aktiv auf diesem Sektor betätigen.
Wie viele Mitstreiter brauchten Sie, um das umzusetzen innerhalb von 3 Jahren?
Wir haben ein Team gehabt, das waren insgesamt 5 Mitglieder und damit haben wir es dann auch geschafft.
Aber Sie sind genau der Richtige. Sie bekommen jetzt 15 Minuten Redezeit auf der Oldenburger Landessynode. Was wären Ihre Tops?
Oh, es sind eine ganze Reihe von Sachen, die wir machen können in der Kirche. Wobei natürlich auch mit zu berücksichtigen ist, wie sieht die Zukunft der Kirche in den nächsten 10, 20 Jahren generell aus? Mit welchen
Bleiben Sie bei Ihrem Thema. Das andere ist, oh je, bleiben Sie bei Ihrem Thema. Was würden Sie der Synode mit auf den Weg geben? Sie haben gesagt, Konzepte haben Sie schon verabschiedet, 2013, die Grundlagen sind da und dann ist irgendwie erstmal gehende Lehre.
Dann fehlt die Umsetzung und die Umsetzung scheitert auch nicht an den finanziellen Mitteln aus meiner Sicht, sondern sie scheitert daran, dass sich zu wenige Aktive in den einzelnen Kirchengemeinden finden, die auch bereit sind, dafür Zeit und Mühe zu investieren. Da könnte allerdings auch noch mehr passieren. Und für mich ist das eine Kernaufgabe der Kirche. Sie sagten es schon, Bewahrung der Schöpfung. Für mich ist ganz entscheidend, was ich meinen vier Enkelkindern irgendwann mal hinterlasse. Und da müsste eigentlich gerade auf kirchlichem Gebiet mehr passieren. Und es ist aus meiner Sicht ist es auch ein guter Weg, um Nachwuchs für die Kirche und für die Kirchengemeinden zu bekommen, die also nicht nur dann das eine Jahr bis zur Konfirmation notgedrungen aktiv sind, sondern sich vielleicht auch anschließend noch engagieren.
Da wollen wir doch mal genau hingucken. Wie sähe denn ein klimafreundliches Leben eines Christen oder einer Christin aus, konkret an Sachen? Was würden Sie denken, muss jetzt als erstes passieren, wenn ich nach Hause komme?
Ja, es gibt so viele Sachen, die man tun kann und tun muss. Ich glaube, da muss jeder für sich auch einen eigenen Schwerpunkt finden. Ich bin früher Unternehmer gewesen und habe dort auch einen recht dicken CO2-Fußabdruck gehabt. Und ich bemühe mich jetzt in meiner Zeit, diesen Fußabdruck deutlich zu reduzieren. Wir sind in eine Wohnung gezogen, im Zentrum von Fahre, wo wir also naturgemäß nachher nicht mehr so große Strecken fahren müssen mit dem Auto. Wir sind in ein energetisch sehr viel verbessertes Haus gezogen. Wir haben ein Blockheizkraftwerk, in dem wir zwar mit Gas noch heizen, aber das Gas auch effektiv ausnutzen. Und wir beide sind mit einem Elektroauto hierher gekommen, was dann mit diesem BHKW geladen wurde. Es kann jeder etwas tun. Jeder muss seinen Weg finden, um etwas dazu beizutragen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man die Entwicklung erkennt und die Zeichen erkennt und dass man selbst damit anfängt. Damit möchte ich aber nicht den Staat aus der Verantwortung entlassen.
Sie haben eben die Konfirmandenzeit genannt, das ist eine Art Glaubenszeit für junge Menschen. Gibt es auch so eine Klimakonfirmandenzeit, wo man einen Menschen auf die Klimafreundlichkeit seines Lebens ein bisschen einstimmen kann? Sind Sie sowas wie Klimabegleiter? Manchmal brauche ich auch jemanden, der mir ein bisschen auch den Weg zeigt.
Ja, das versuchen wir natürlich. Meine Aufgabe ist also auch die Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der Gemeinde zu diesem Thema. Einmal im Jahr versuche ich bei den Pastoren einen Klimagottesdienst oder Umweltgottesdienst unterzubringen, wo dieses Thema dann auch behandelt wird. Und häufig werde ich auch von den Pastoren angesprochen, doch ein bestimmtes Thema mitzugestalten im Gottesdienst. Das ist aus meiner Sicht eine ganz wesentliche Aufgabe, dann auch die Öffentlichkeitsarbeit und diese Gedanken weiterzutragen.
Das heißt, die Gottesdienste sind voll in Farrel, dass es möglichst viele Leute hören.
Schön wäre es.
Sie hören KR55, das Kirchenradio bei Oldenburg 1. Die Umwelt ist heute unser Thema.
Das wollen wir besprechen mit Martin Heinze von der NABU-Gruppe in Farel und Hans-Peter Boos, dem Umweltbeauftragten der Kirchengemeinde dort. Wie sieht es nun aus mit der Artenvielfalt in Farel? Haben Sie noch Maikäfer?
Ich selbst habe schon sehr lange keinen mehr gesehen und ich finde es ganz beklemmend, wie also hier in diesem Titel von 1974 das Thema Flächenfraß angesprochen wurde, was uns heute ja sehr stark beschäftigt. Das Thema Biodiversität der verschiedenen Sorten der Maikäfer sind schon am Verschwinden und wir werden hingeführt auf das Insektensterben, was heute ein großes Problem darstellt.
Und es gab die Zeile: Geht der Maikäfer uns voraus? Tut er das?
Wenn wir so weitermachen, ja.
Was wäre aus Ihrer Sicht die dringendste, wichtigste Forderung, die jetzt möglichst schnell umgesetzt werden müsste für den Klimaschutz und Artenschutz?
Ja, wir haben ja grundsätzlichen Gedanken zugestimmt, in dem Pariser Klimaabkommen beispielsweise, aber jetzt geht es darum, das Ganze in gesetzliche Regelungen zu fassen. Wir sind längst über den Zeitpunkt hinweg, wo wir mit freiwilligen Maßnahmen einzelner oder einzelner Firmen oder einzelner Institutionen etwas erreichen können, sondern es muss jetzt im Rahmen eines Klimaschutzgesetzes definiert werden, welche Sparten, welche Einsparungen erbringen, welchen Beitrag sie leisten. Und diese Forderungen haben Martin Heinze und ich auch im Dezember ganz deutlich unserer Bundestagsabgeordneten Siebke Möller vorgetragen.
Und es muss eine Verbindlichkeit sein, aus der man nicht aussteigen kann, wie es ja große Staaten jenseits des Ozeans einfach so tun. Und man dann aber auch Leute verstehen kann, die sagen, ich bin jetzt mutlos, bringt ja nichts. Wie kriegt man diese Schwelle wieder zurück, also wie überspringt man die? Wie kämpft man gegen die Mutlosigkeit? Wie machen Sie das?
Ich glaube schon, dass sich die Mutlosigkeit sehr schnell verfliegen würde, wenn die Regierenden mit gutem Beispiel vorangehen würden. Und es gibt ja jetzt diesen Vorschlag für ein Klimaschutzgesetz, in dem auch die Fachminister für ihre Sparten Verantwortung übernehmen müssen. Der Landwirtschaftsminister für CO2-Einsparungen in der Landwirtschaft, der Verkehrsminister für solche im Verkehr und der Wirtschaftsminister für die Einsparungen in der Industrie. Und das ist höchste Zeit, dass man diesen Weg beschreitet. Es gibt gute Vorschläge von Experten dafür. Es gibt einen ausgearbeiteten Gesetzesentwurf, der ja nach den Vorhaben der Großen Koalition auch umgesetzt werden soll in diesem Jahr. Also man kann nur sagen, fangt an.
Gibt es trotzdem bei Ihnen eine große Sorge, dass sich das Ganze in eine andere Richtung entwickelt? Was wäre ein Schreckensszenario?
Also diese Sorge, die habe ich nicht, auch wenn Herr Trump im Moment aus der Klimawandelproblematik ausgestiegen ist. So muss man doch sehen, dass in den USA viele Bundesstaaten und Kommunen, aber auch Institutionen weiter an der Bekämpfung des Klimawandels arbeiten. Und auch ein Bolsonaro in Brasilien wird eines Tages abgelöst werden durch eine Bewegung oder Regierung, die sagt, der Klimawandel ist da, wir müssen was tun. Das sind jetzt global gesehen und historisch gesehen Störungen, die die Weltgemeinschaft aber im Ganzen nicht davon abbringen, gegen den Klimawandel anzuarbeiten. Und Deutschlands Rolle ist einfach die, jetzt zu zeigen, dass ein Industriestand die Energiewende hinkriegt. Die Welt schaut auf Deutschland. Sie würde nichts machen, wenn Deutschland das nicht hinkriegen würde.
Jetzt gucken wir ein bisschen ein paar Jahre voraus. Die Sorge haben wir gerade abgeklopft und nun möchten wir wissen, Traumland Friesland. Wie wünschen Sie sich's im Jahre 2030?
Das ist schwierig. Friesland liegt an einer ganz wichtigen Schnittstelle, ist Küstenstandort, auf der einen Seite bedroht vom Meeresspiegelanstieg durch den Klimawandel. Auf der anderen Seite liegt in dieser Küstenlage aber auch eine große Chance, nämlich ein Energiestandort zu werden, ein Energiestandort, in dem die auf der Nordsee gewonnene Windenergie sinnvoll umgesetzt wird, in der sie vielleicht vor Ort direkt auch gespeichert wird. Und beinhaltet sowohl Gefahren für unseren Standort als auch Chancen. Und man sollte diesen Chancen nachgehen. Da wird sich sicherlich etwas machen lassen.
Nun möchte ich ja überlegen, wenn ich in ein Traumland ziehe, was zieht mich aufs Land als Stadtmaus? Und generell gibt es ja die, Sie sprachen es an, den Flächenfraß, die immer größere Neigung zur Verstädterung. Was zieht mich nach Friesland, nach Varel?
Ja, die grünen Marschen. Mich ein großer Anziehungspunkt auch für viele Oldenburger ist ja Dangast. Und da muss ich sagen, nach wie vor, unsere Küstenlage hat etwas Besonderes. Wir wohnen in einer Gegend, in der andere Menschen Urlaub machen und das sollten wir dabei nicht vergessen.
Und wenn ich noch ergänzen darf, es ist diese Mixtur der verschiedenen geomorphologischen Formen, nämlich Marsch, Moor und Geest. Und der Nabu Varel speziell hat herausgefunden, dass Varel eine Stadt der 50 Alleen ist. Und das ist ein Punkt, der die Landschaft in und um Varel so besonders reizvoll macht.
Lieber Martin Heinze, lieber Hans-Peter Boos, vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung gewesen sind. Wir wünschen Ihnen viel Engagement, weiter viel Energie, Durchhaltevermögen, aber auch großen Erfolg bei Ihrem umweltpolitischen Engagement und danke, dass Sie gekommen sind.
Wir danken für die Einladung.
Dankeschön.
Das war sie, unsere März-Sendung. Danke fürs Zuhören und falls Sie die Beiträge und Veranstaltungstipps noch einmal nachlesen möchten, gucken Sie auf die Homepage www.kirchheim-oldenburg.de. Dort finden Sie auch die Podcasts dazu.
Und wir haben einen Kontaktbutton. Nutzen Sie ihn, damit wir Ihre Hörerwünsche und Kritik und Lob lesen und umsetzen können. Wir laden Sie ein zu unserer April-Sendung. Schalten Sie ein Freitag, den 12. April 2019 um 18 Uhr bei Oldenburg 1. Dann sind wir wieder für Sie da. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielke
und Thomas Schiebloch. Bis dahin sagen wir,
bleiben Sie behütet und tschüss. Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch. Viel Spaß mit dem folgenden Programm bei Oldenburg 1.